Der Psalmist sagt, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Und so freuen wir uns hier, dass wir zusammen sein dürfen als Geschwister im Herrn, als solche Schar, die das gleiche Ziel verfolgt. Und wir bemühen uns immer wieder, auch unser Bestes zu tun, wie wir im Lied hörten, am Tempel des Herrn zu bauen, Steine herzuzubringen. Und dazu möge Gott uns helfen und Weisheit geben. Wie schön ist es, dem Herrn zu dienen, ihm nachzufolgen und in seiner Gegenwart zu leben und diesen Weg beizubehalten, auch Gott die Treue zu halten. Und das wollen wir von ganzem Herzen stets tun. Wir hörten ja in der Einleitung bereits ein Wort, und ich lese hier nochmal aus dem Epheserbrief, in Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Und ein zweites Wort aus Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17. Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut. Wir hörten gestern bereits über die Gaben des Geistes und wie wir Gaben bekommen können und dass der Geist Gottes Gaben gibt, wie er will, nicht wie Menschen wollen. Heute Morgen wollen wir das Thema betrachten, die Verantwortung des Ältesten. Denn wir hörten ja im Hebräerbrief davon, als die da Rechenschaft dafür geben sollen für ihren Dienst. Das heißt nicht, dass das in Frage gestellt wird. Vielleicht müssen sie Rechenschaft geben. Es ist ganz bestimmt ausgedrückt, sie sollen Rechenschaft einmal vor Gott abgeben. Die göttliche Weisheit und auch der göttliche Ordnungssinn hat es so vorgesehen, dass in der Gemeinde Älteste, Lehrer oder Hirten sind, die der Gemeinde dienen. Und dieses Prinzip, dass einer die Hauptverantwortung trägt, finden wir ja schon im Alten Testament bei Mose, dass Gott einen Mann gesetzt hatte, der die Verantwortung übernahm, der die Führung des Volkes auf sich genommen hatte. Gott ging voran, aber er führte das Volk und sagte immer wieder, was sie tun oder nicht tun sollten. Das gleiche Prinzip finden wir in der Staatsführung oder auch bei Firmen, dass da meistens eine Person die Hauptverantwortung trägt. Und wo kein Ältester in einer Gemeinde ist, da geht es nicht biblisch zu, denn die biblische Art und Weise ist, dass eine Ortsgemeinde einen Ältesten hat oder wenn auch größere Gemeinden waren, wie früher in Jerusalem und so, dass da mehrere verantwortliche Brüder das Werk betrieben haben. Zunächst einmal die Frage, wer sollte ein Ältester werden? Es ist dann eine Person, ein Bruder, der von Gott berufen und die Anerkennung der Ältesten und auch der Gemeinde hat. Denn es wird wohl nicht viel Nutzen bringen, wenn beides fehlt. Wenn die Anerkennung der Gemeinde nicht da ist oder sehr gering ist und die Mitältesten das auch nicht so sehen, dann steht sozusagen der Älteste auf verlorenem Posten und das ist dann auch nicht von Gott so gewollt. In der Leitung der Gemeinde wirkt immer wieder der Heilige Geist, aber durch die Menschen. Er hat seine Werkzeuge sozusagen, die er gebraucht, wie ein Meister seine Werkzeuge hat, um ein Produkt herzustellen. Gott gebraucht Menschen, um die Angelegenheiten in der Gemeinde zu regeln. Manche sehen oder anerkennen dieses Prinzip, diesen Grundsatz der Leitung des Heiligen Geistes im Ältesten nicht. Und dementsprechend gehen sie dann auch mit dem Ältesten um. Sie sehen ihn nicht als von Gott eingesetzt und dass er die Verantwortung trägt. In der Apostelgeschichte 20, Vers 28, heißt es nach der Schlachterübersetzung. Und wenn wir auch einige Bibelstellen heute hören, die wir gestern schon hörten, befestigt das ja nur unseren Wissensstand. Und hier heißt es in diesem Vers: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also der Älteste hat die Verantwortung für die ganze Herde, nicht nur für einen Teil, nicht nur für die alte Generation oder nur für die junge Generation, für die ganze Herde. Und dann heißt es, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Er ist es, der das auch bewirkt hat, auch die Klarheit geschenkt hat bei den mitältesten Brüdern, bei der Gemeinde, der euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden. Das ist die Hauptaufgabe, die Gemeinde Gottes zu weiden. Und so wird der berufene Älteste sehr oft auf den Knien liegen und Gott bitten: Herr, was soll ich jetzt am Mittwoch predigen? Wieder der Mittwoch naht und dann naht der Sonntag. Mein Gott, was soll ich am Sonntag predigen? Und wenn die Geschwister das Wort am Sonntag hörten, dann denkt der Älteste schon am Montag oder wann über den Mittwoch nach. Und am Donnerstag oder noch am Anfang der Woche, vielleicht schon denkt er an den Sonntag. Oder denkt vielleicht schon an die nächsten zwei Sonntage: Mein Gott, was soll ich an dem Tag predigen? Und Gott, er leitet doch und führt. Er möchte, dass die Herde doch eine gute Weide bekommt, doch gesättigt wird, auf eine grüne Weide geführt wird und nicht auf eine trockene. Gott beruft nicht unbedingt sehr kluge oder begabte und gebildete Menschen. Natürlich ist das auch gut, wenn der Mensch gebildet ist, aber das ist nicht die Grundvoraussetzung, denn es liegt ja in Gottes Hand, einem jeden Berufenen mit Gaben auszustatten, so dass er die Gemeinde in rechter Weise weiden kann. Wir wissen, Paulus war ein gebildeter Mann, aber die anderen Jünger in diesem Sinne waren sie Fischer, die waren jetzt ohne große Bildung. Und wir sehen, wie Gott Petrus gebraucht und auch Paulus gebrauchte, den Ungelernten wie auch den Gelernten. Und bei beiden war der Geist Gottes. Petrus, er wurde auch öfters vom Herrn getadelt. Aber dennoch wirkte er im Segen und war einer mit der führenden Apostel, so lesen wir es in der Apostelgeschichte, eben dieser Fischer, der einfache Mann. Ein Ältester ist ein Mann, der in aller Demut vor Gott lebt. Und darauf hat Petrus besonders hingewiesen im 1. Petrus 5, Vers 5, auch hier können wir ja sagen, dass diese Briefe insgesamt, ja die ganze Heilige Schrift, wir können es nicht nur sagen, es ist so, dass der Geist Gottes die Schreiber inspiriert hat, Aber Petrus empfand es doch besonders, diese Ermahnung auszusprechen, desgleichen ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir können davon ausgehen, dass Petrus während seiner langjährigen Arbeitszeit auch schon Erfahrungen gesammelt hatte, wo manch einer mehr und mehr von sich eingebildet wurde und sehr viel von sich hält, und dass er feststellte, Gott widersteht diesem Menschen. Und deshalb schreibt er es und ermahnt alle, doch demütig zu bleiben, denn dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Demütige Menschen, sie werden immer warten, bis sie gerufen werden. Sie werden nicht nach vorne stürmen und sich irgendwie vordrängeln oder irgendeine Aufgabe übernehmen, wo Gott sie nicht hingestellt hat. Paulus beschreibt die Merkmale des Ältesten im Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. In den Versen 7 und 8 ist so der Wandel beschrieben eines Ältesten, wie sein Lebenswandel aussehen soll. Denn ein Bischof, wir können auch sagen Ältester, soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigensinnig, nicht zornig, nicht ein Weinsäufer, nicht raufen, nicht unehrliche Hantierung treiben, sondern gastfrei, gütig, züchtig, gerecht, heilig, keusch. Und in Vers 9, da finden wir mehr so seine Aufgaben, die er dann auszuüben hat. Und haltend ob dem Wort, das gewiss ist, also das Wort verkündigen, und lehrhaft, der auch die Fähigkeit hat, die biblischen Lehren klar und verständlich zu verkündigen, anderen Menschen zu erklären, auf dass er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre. Mit anderen Worten, er muss selbst gegründet sein in Gottes Wort und das Wissen oder die Erleuchtung, die er hat durch das Wort Gottes, ist er dann auch tüchtig, durch die heilsame Lehre andere zu ermahnen oder auch, wie es weiter heißt, die Widersacher zu strafen oder Widersprecher, so sagt hier Luther. Ein Mann Gottes, den Gott beruft, der muss ein Mann sein, der sich zu Gott hält und auch ein Beter ist. Und hier hat Jeremia ja ein Wort von Gott bekommen, das ihn sicherlich sehr ermutigt hatte, Kapitel 15 in Vers 19. Darum spricht der Herr also, wo du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Und das betrifft doch auch uns alle als Erlöste, als Kinder Gottes. Es ist die Aufgabe eines jeden Kindes Gottes, sich zu Gott zu halten. Und an erster Stelle natürlich bei dem Ältesten. So du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Und wie schön ist es, und welch ein Trost zu wissen, wenn man sich an Gott hält, wenn auch Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten kommen im Leben des Ältesten, dass man weiß, Gott hält sich zu mir. Gott tröstet, Gott stärkt, Gott bahnt Wege, Gott schafft auch die Probleme wieder aus dem Weg. Und dann verspricht Gott, dann sollst du mein Prediger bleiben. Und das ist so wichtig. Und wo du die Frommen lehrst, sich sondern von den bösen Leuten, so sollst du mein Mund sein. Und ehe du solltest zu ihnen fallen, so müssen sie eher zu dir fallen. Es ist also die Aufgabe des Ältesten, zu warnen, wir könnten auch in der heutigen Zeit sagen, vor dem leichtfertigen Wesen zu warnen, vor dem Abfall zu warnen, wo du die Frommen lehrest, sich von den bösen Leuten zu halten, so sollst du mein Mund sein, mein Sprecher, mein Sprachrohr. Und so heißt es auch hier so in diesem Wort, was auch Gott zu Jeremia sprach und welches auch heute sehr ermutigend ist. In manchen Gemeinden, so sieht man es schon zum Teil auf den Internetseiten, ist sehr, sehr viel Gemeindebetrieb. An einem Abend ist Volleyball, am anderen Abend Grillen, dann Würstchen braten und dann vielleicht noch ein Autorennen wird da angekündigt und Chor üben und was es da so alles gibt, und die Zeit ist ziemlich ausgefüllt. Zahlreiche Gemeindeaktivitäten wie in diesem Sinne hindern aber dem Prediger, die nötige Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, sich zu Gott zu halten. Dann ist dann was und dann und man hat kaum Zeit eben für die stille Zeit. Aber Gott schaut auf die Gebete. Ein von Gott berufener Ältester ist ein Beter. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 5, Vers 8. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und hatten ein jeglicher Hafen und goldene Schalen voll Räuchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also in diesem Sinne, jeder Älteste, jeder Hirte, er hat eine Schale voll Räuchwerk. Er hat ein inniges Gebetsleben aufzuweisen. Ein Mann von der Zeitung fragte Moody: Wie machen Sie das eigentlich? Es gibt Leute, die predigen besser als Sie. Also Moody soll auch nicht so gut in der englischen Sprache gewesen sein. Also es gibt Leute, die predigen besser als Sie, aber es läuft nichts. Moody antwortete: Ich mache gar nichts. Ein Geschenk Gottes ist das. Wir könnten sagen, eine Gabe. Weiter: Wie leben Sie, wie verbringen Sie den Tag? Moody antwortete: Am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Seelen rettet, und den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Moody, ein ernster Beter, und wie wichtig ist es auch, dieses Gebet. Es ist wichtig für uns alle, dass wir es pflegen, aber noch in erster Linie für uns als Älteste. Man hat mal eine Umfrage in England gestartet und hat Prediger und Pastoren wohl antworten lassen, wie es mit ihrem Gebetsleben aussieht. Das Ergebnis: Prediger und Pastoren sind die gebetsärmsten Menschen. Pro Tag beten sie im Durchschnitt 3 Minuten. Und deshalb möchte ich auch in dieser Stunde alle, wirklich alle zum Gebet ermutigen, dass wir fleißige Beter sind in dem Werke des Herrn. Gottes Wort sagt uns oder lehrt uns auch, dass ein Ältester ein guter Vorsteher sein soll. 1. Timotheus 5, Vers 14, Vers 17, Entschuldigung, 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, die wohl vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lehre. Hier spricht Paulus von denen, die der Gemeinde gut oder wohl vorstehen. Das erwartet der Herr von uns. Und Petrus lehrt uns ja weiter, dass ein Ältester nicht über die Gemeinde herrschen soll, sondern er soll ein Vorbild sein. Da schrieb Petrus: Auch ein Ältester kann mal Fehler machen. Wir kennen ja die Begebenheit in Galater 2, wo Petrus sich erst mit den Heiden versammelte, Gemeinschaft hatte, aber dann kamen die Judenchristen von Jakobus, dann hat er die gefürchtet und hat sich dann wieder zurückgezogen. Aufgrund dieser Handlung tadelte Paulus den Petrus. So können mal Fehler geschehen, aber es können auch da und dort unberechtigte Vorwürfe kommen. Wahrscheinlich wird das jeder Älteste mal erleben und erfahren. Vor ein paar Wochen schickte ein Bruder aus Nigeria mir so einen Text, den möchte ich mal so vorlesen. Ein Pastor, der einen Scheck über 500.000 Naira stiehlt, umgerechnet 1.250 Euro. Ein Ehepaar lud den Pastor ihrer Kirche zum Abendessen in ihr Haus ein. Nachdem der Pastor gegangen war, sagte der Mann zu seiner Frau: Ich glaube, der Pastor hat den 500.000 Naira-Scheck gestohlen, den ich auf den Tisch gelegt hatte, den ich ihm geben wollte. Und da war die Frau ganz wütend und ungehalten. Es besteht keine Notwendigkeit, ihn erneut einzuladen. Wir werden von nun an eine andere Kirche besuchen. 2 Monate später traf die Frau den Pastor in einer bestimmten Straße und war mutig genug, sich ihm zu stellen und sagte: Guten Morgen, Vater. Die sprechen manchmal mehr so ehrerbietungswürdig, dass sie dann einen Prediger auch als Vater vielleicht anreden. Sie haben sicherlich bemerkt, dass wir nicht mehr zur Kirche gehen. Das liegt daran, dass wir sehr ärgerlich auf Sie sind. An dem Tag, an dem Sie in unserem Haus gegessen haben, lag ein offener Scheck über 500.000 Naira auf dem Tisch. Er verschwand, während wir aßen. Sie waren die einzige Person, die zu dieser Zeit unser Haus besuchte. Der Pastor sagte zu ihr: Ja, ich habe den Scheck genommen, ich habe ihn in die Bibel gelegt, um zu vermeiden, dass die Soße darauf verschüttet wird. Die Frau war so verwirrt und bat den Pastor, ihr zu vergeben. Zurück in ihrem Haus nahm sie die Bibel und fand den Bankscheck, der seit 2 Monaten dort war. Seit 2 Monaten hatte sie ihre Bibel nicht geöffnet, um über das Wort Gottes nachzudenken. 2 Monate beschuldigte sie und ihr Ehemann den Pastor fälschlicherweise. 2 Monate lang hatte sie dieser Vorfall geplagt. Und daraus ist zu lernen, dass wir doch täglich die Bibel lesen sollen, uns damit beschäftigen sollen. Und zweitens lernen wir daraus, niemanden fälschlicherweise zu beschuldigen. Dann hat man so seine Gedanken, seine Mutmaßung und man liegt ganz, ganz falsch. Also auch als Geschwister, als Gemeinde hat jeder seine Verantwortung, dass man nicht ungerechterweise den Ältesten, ganz besonders den Ältesten, irgendwie verdächtigt oder beschuldigt. Von Barnabas lesen wir ja so ein wunderbares Zeugnis, wie er ein Vorbild war, Apostelgeschichte 11. Da heißt es in Vers 24 über Barnabas: Denn er war ein frommer Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es ward ein großes Volk dem Herrn zugetan. Da sind mir 3 Punkte wichtig in der Beschreibung des Mannes Gottes Barnabas. Da war die biblische Frömmigkeit, er war ein frommer Mann. Zweitens, er war voll Heiligen Geistes. Der Geist Gottes leitete und führte ihn, konnte ihn sehr gut gebrauchen. Und drittens, voll Glaubens. Und eben auf die Fülle des Heiligen Geistes kommt es an. Sonst ist auch die beste, die geschliffenste und die gelehrteste Predigt ganz einfach kraftlos. Sie wird nicht viel bewirken. Und so hat jemand mal, ich glaube, eine Frau einen Gottesdienst besucht und nach der Stunde gesagt: Ja, für den Verstand habe ich einiges mitbekommen aus dem Gottesdienst, aber für die Seele nichts. Und es soll ja die Seele gesättigt werden. Die soll eine gute, frische Weide bekommen. Ein Ältester sollte jemand sein, der die wahre Liebe besitzt. Gottes Wort spricht von der allgemeinen Liebe. Wir sollen den Sünder auch lieben und uns bemühen, ihn zu Gott zu führen. Gottes Wort spricht von der brüderlichen Liebe, dass wir miteinander diese Liebe, mit der wir über Christus verbunden sind, beibehalten und dann auch noch die Liebe zur Wahrheit. Davon lesen wir im 3. Johannes, im 1. Vers: Der Älteste Gaius, dem Lieben, den ich lieb habe, in der Wahrheit. Und in der Wahrheit muss der Älteste bestehen bleiben. Auf dieser Grundlage wird er auch mit den Ältesten zusammenarbeiten, eines Sinnes sein. Weicht aber ein Bruder von der Wahrheit, dann zerreißt das biblische Band der Liebe. Denn man steht nicht mehr auf dem Boden der Wahrheit. Und warum zerreißt dieses Band? Weil der andere den Boden der Wahrheit verlassen hat und befindet sich nun auf dem Treibsand des Irrtums und treibt dann wahrscheinlich immer weiter und weiter von der Wahrheit weg. Die Verantwortung des Ältesten. Jetzt haben wir betrachtet, wer sollte ein Ältester werden. Nun die Verantwortung mal erklärt. Einmal liegt an dem Wort schon das Wörtchen Antwort. Und wenn wir uns das vorstellen, wir müssen einmal alle vor dem großen Gerichtsthron treten, vor Gott treten. Und dann wird jeder Älteste im Einzelnen gefragt, wie hast du die Gemeinde Gottes geweidet? Wie hast du deine Verantwortung auch ausgeübt in der Praxis? Der Duden sagt über Verantwortung, Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, dass jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Also, dass alles einen guten Verlauf nimmt in einem bestimmten Rahmen. Unser Rahmen als Älteste ist das Wort Gottes. Und in diesem Rahmen soll alles einen guten Verlauf nehmen und dass eben alles Notwendige und Richtige getan wird, damit kein Schaden entsteht bei der Seele des Einzelnen oder in der Gemeinde insgesamt oder im Werk insgesamt. Dann gibt es ja auch noch Synonyme für Verantwortung, also sinnverwandte Worte. Darunter fallen Gewissenhaftigkeit, dass man wirklich gewissenhaft seinen Dienst verrichtet, Pflichtbewusstsein, dass man nicht nachlässig wird, Pflichtgefühl, Pflichttreue, Verantwortlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Das alles gehört mit zur Verantwortung. Und ein Diener Gottes, der von ganzem Herzen sein Werk verrichtet vor Gott, bei dem wird man das finden. Und er wird es aufweisen. Im 1. Korinther 12, Vers 5, da heißt es, und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. In der englischen Bibel wird das Wort Administration gebraucht. Das heißt also, da ist jemand, der ein Amt führt, jemand, der die allgemeine Aufsicht hat, eben wie es auch Gottes Wort sagt mit dem Bischof. Nun die Frage, wem gegenüber und wofür muss sich der Älteste verantworten? Als erstes ist er nicht den anderen Brüdern verantwortlich, auch nicht der Gemeinde gegenüber, sondern als erstes ist er Gott gegenüber verantwortlich. Und einer der Brüder, meine ich, während der Bibelschule, die uns unterrichteten, hat mal einen Fall erwähnt, dass ein Prediger in der Gemeinde predigte und die Gemeinde wollte wahrscheinlich mehr so das leichtfertigere Wesen haben und war mit seiner Predigtweise nicht einverstanden und hat den Prediger ermahnt, also wenn du nicht mal anders predigst, so in dem Sinne, dann werden wir mal noch sehen, was da wird. Und die Gemeinde behielt wohl diese Gesinnung bei und nachher ist dieser Prediger in die Mission gegangen, weil eben die Gemeinde mit der göttlichen Speise nicht zufrieden war. Also noch einmal, der Prediger muss sich nicht als erstes der Gemeinde gegenüber verantworten, sondern als erstes Gott gegenüber auch, dann, wenn die Gemeinde dann mit dem Prediger nicht mehr zufrieden ist, weil er ihnen die Wahrheit predigt. Und ein Prediger hat mal Wie gesagt, da hängen ja, so wie hier auch Bibelverse an den Wänden, sagt er, manchmal könnte man fast den Vers dann noch aufschreiben, bin ich nun euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage, wie Paulus an die Galater schreibt. Und so wollen wir eben auch stets daran denken, dass der Bote doch Gott gegenüber als erstes verantwortlich ist in seinem ganzen Dienst, in der Verkündigung, der Arbeitsweise und im Umgang mit Menschen. Vielleicht sagt jemand, hier hat der Prediger nicht richtig gehandelt. Damals, vor Jahren, hat der Bruder sowieso so und so gesagt oder so und so gehandelt. Kann sein. Aber vielleicht war die Situation ja ein wenig anders. Somit war es auch notwendig, jetzt in dieser Situation anders zu reagieren. Oder vielleicht war auch das Verhalten ein wenig anders, dass man auch jetzt einen anderen Rat gegeben hatte. Also nicht die Gemeinde muss die Handlung des Predigers verantworten, sondern der Prediger muss seine Handlung vor Gott verantworten. Ich bin auch nicht verantwortlich für einen Mitbruder, der in seinem Dienst dort seine Aufgaben verrichtet. Er muss seine Aufgaben vor Gott verantworten, genau wie ich meine vor dem Herrn verantworten muss. Der Älteste muss über sein Wächteramt Rechenschaft ablegen. Da heißt es in Hesekiel Kapitel 33, Vers 7, du nun, Menschensohn, ich habe dich dem Hause Israel zum Wächter gesetzt, du sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie von meinetwegen warnen. Das ist nach der Elberfelder Übersetzung gelesen worden. Also, du hörst das Wort und sollst sie von meinetwegen warnen. Und es geht aus dem Kapitel hervor, Gott wird den Wächter verantwortlich machen, wenn er seine Aufgabe nicht biblisch verrichtet. Es ist ja auch so im Berufsleben. Wenn da ein Chefbuchhalter seine Arbeit verrichtet und der Firmeninhaber kommt und sagt, gib mir jetzt mal die Zahlen, wie hoch ist der Barbestand, wie viel Gewinn haben wir gemacht im letzten Quartal, dann muss er sich verantworten und Rechenschaft ablegen. Und so muss auch jeder Älteste Rechenschaft vor Gott ablegen. Und deshalb schreibt auch Hebräer 13 dort so in dem bereits gelesenen Vers 17, gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut. Und doch kann man sagen, wie oft ist auch da oder dort der Älteste betrübt oder entmutigt, weil da Geschwister sind, die sich vielleicht nicht sagen lassen, wo man vielleicht das auch mitbekommen hat, sie lehnen den Prediger vielleicht mehr ab, als dass sie ihn anerkennen. Und Gottes Wort sagt, das ist euch nicht gut, wenn der Älteste seinen Dienst mit Seufzen verrichtet. Und Gottes Wort sagt, er sollte es doch mit Freuden verrichten. Und jeder einzelne Bruder, jede einzelne Schwester in der Gemeinde kann seinen Teil dazu beitragen, dass der Älteste seine Aufgaben mit Freuden und nicht mit Seufzen verrichtet. Das lehrt uns hier so Gottes Wort. Der Älteste hat seine Aufgabe zu erfüllen und die Gemeinde ihre Aufgabe. Das geht aus diesem Vers hier hervor. Und will man nicht gehorchen, so habe ich es schon gesagt, will man sich nicht nach diesem teuren Wort Gottes ausrichten, dann braucht man ja auch theoretisch keinen Prediger. Wozu dann? wenn man sich vom Prediger nicht sagen lassen will, wenn man sich nicht ermahnen lassen will, wenn man vielleicht die Predigt innerlich ablehnt, auch Gott vielleicht nie dafür dankt, für Gottes Wort, dann ist man ja selbst jemand, der aus der biblischen Ordnung herausgetreten ist. Aber Gottes Wort sagt uns hier, dass die Gemeinde auch dem Boten zu folgen hat und dass er seinen Dienst nicht mit Seufzen verrichtet. Und da gibt es so einen Bericht von einem Jakob Gerhard Engels, der war auch als Pastor wahrscheinlich tätig von 1826 bis 1897 und er war überzeugt, dass Jesus in allen Gebieten des Lebens Herr und Heiland sein müsse. Und es ist bezeichnend, dass der 25-Jährige in seiner Antrittspredigt in Nümbrecht sagte: Es wird der Endzweck jeder Predigt, jeder Bekehrung sein, euch die Person des Heilands zu bringen. Und zwar soll Christus hineingebracht werden in alle Verhältnisse des menschlichen Lebens. Nur dann sind wir wahre Christen, wenn wir nicht bloß in der Kirche fromm sind, nein, wenn der ganze Sonntag der Tag des Herrn ist und wenn auch an sämtlichen Wochentagen der Herr Jesus bei uns ist und mit uns aus- und eingeht. Ich muss also über eure übrige Sonntagsfeier, eure Gesellschaften überwachen. Ich muss hineintreten in eure Häuser und euch dort das Wort des Lebens verkündigen. Bemerkenswert ist, dass dieser junge Mann das so klar gesehen hat, das Amt eines Wächters. Ich muss wachen. Wie geht es zu in den Familien? Geht es da biblisch zu? Und deshalb ist es auch gut, wenn auch da ein gutes Verhältnis ist zwischen Ältesten und Prediger und man auch willig ist, dass der Prediger ins eigene Haus kommt, dass man mal auch so Gespräche hat, die auch das persönliche Gottdienen betreffen und so weiter. Der Älteste muss sich für das verantworten, was er und was er nicht gepredigt hat. Das ist auch wichtig. Der Älteste darf das Wort Gottes nicht verfälschen, aber er darf auch nicht schweigen, wenn Missstände auftreten. Und das ist manchmal so das Schwierigste oder der schwierigste Teil im Amt eines Ältesten. Der Älteste ist für die Behebung von Problemen und die Lehre zuständig. Er muss dafür sorgen, dass eine gesunde Predigt stets verkündigt wird. Und ich lese uns dazu aus dem Titusbrief, Kapitel 2, Vers 2. Den Alten sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, züchtig, gesund im Glauben. Der Mann Gottes spricht hier also vom Gesundsein im Glauben. Aber ein gesunder Glauben kann ja auch nur aus einer gesunden Predigt heranwachsen, aus einer klaren, gesunden Wortverkündigung. Und manche fallen falschen Lehren zu und da muss der Älteste gegen Stellung nehmen. Das lesen wir ja auch schon in den Sendschreiben und erlebt man dann und wann, wo falsche Lehren auftreten, die irgendwo anfangen, sich dann vielleicht noch ausbreiten in andere Gemeinden hinein. Und da ist die Aufgabe des Ältesten zu sagen, halt, halt, so sagt Gottes Wort, das ist falsch, das ist Irrlehre. Und wenn der Wächter das als erstes erkennt, wie gut tun dann die Geschwister, dass sie auf den Wächter hören. Aber ich habe es auch schon erfahren, dass man dann warnt oder davon spricht und ganz junge Geschwister, vielleicht gerade so um die 22, die haben dann schon die Meinung, das ist nicht so ernst zu nehmen, die Warnung. Und handeln einfach so nach ihrer Meinung und gehen dann mit der Zeit in die Irre und kommen auf dem Treibsand des Irrtums, wie ich bereits schon sagte. Aber welche Irrlehre immer auftreten mag. Es ist die Pflicht des Ältesten, da besonders vorzuwarnen und wenn auch viel Gegenwind aufkommt, zu sagen, Geschwister, das ist falsch. Ich bleibe bei der Wahrheit. Manche fallen eben falschen Lehren zu, aber der Älteste muss feststehen, wie eine Eiche, die auch im stärksten Sturm stehen bleibt, nicht umknickt, nicht umgeworfen wird von einem starken Sturm. Und da muss man sich ja fragen, was war da eigentlich mit dem Ältesten in Thyatira los? Dass solche Missstände auftreten konnten, wie wir in Offenbarung 2 lesen, ab Vers 18, und dem Engel der Gemeinde zu Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind gleich wie Messing. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Geduld und dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe wider dich, dass du lässest das Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Nun, der Teufel ist ja schlau, der fällt ja nicht gleich mit der Tür ins Haus und kommt an einem Tag mit seinem kompletten Irrtum an, den er jetzt in einer Gemeinde ausbreiten will, sondern das kommt ja schleichend. Hier ein bisschen, da ein bisschen, aber der Älteste, der hätte das doch mal irgendwann merken sollen und sagen, was ist mit der Frau los? Das ist doch Irrtum, das ist nicht biblisch. Warum konnte die Isabel in Thyatira so großen Schaden anrichten? Hat vielleicht der Älteste gedacht, ach, das ist solch eine sympathische Person, wird wohl nicht so schlimm sein, wir warten mal ab. Wir können es nicht sagen, aber es muss sich doch irgendwie nach und nach dahin entwickelt haben, dass es so schlimm war, dass auch hier der Abfall eintrat in der Gemeinde. Und mancher Älteste richtet sich dann vielleicht nach irgendwelchen Wünschen, die da geäußert werden. Es können Personen sein, die einem vielleicht auch sympathisch sind in gewisser Weise. Vielleicht können das auch junge Menschen sein. Und er merkt wohl, dass es vielleicht nicht richtig ist. Seine Aufgabe wäre es dann sofort zu sagen, halt, das ist nicht richtig, das ist falsch, unbiblisch. Aber wenn er merkt, dass es falsch ist, dann ist es die Aufgabe, das zu strafen und die Sache abzustellen, worum immer es sich auch handelt. Denn wo Irrtum versucht einzuschleichen, da wird ja nichts besser. Das ist ja wie eine Krankheit, wie ein Geschwür, das wächst, das breitet sich aus und wird immer mehr und umfangreicher und richtet immer mehr und mehr Schaden an. Und wo solches auftritt, eine Irrlehre, in dem Fall, und wird der Älteste sich vor Gott für sein Schweigen verantworten müssen, wenn er den Irrtum nicht deklariert hat, nicht angegriffen hat, nicht hinausgetrieben hat aus der Gemeinde und gesagt, Geschwister, das ist falsch, davon müssen wir uns fernhalten. Im Römerbrief heißt es, habt Acht auf die, die da Ärgernis und Anrichten und Anstoß, was wieder der Lehre ist, und habt mit ihnen nichts zu schaffen. Das ist dann das, was wir zu tun haben vor Gott. Im Alten wie im Neuen Testament legte Gott die Verantwortung auf die Ältesten. Und er hat sie nirgendwo auf die Jüngeren gelegt. Ich lese mal auch hier Apostelgeschichte 15, Vers 6. Aber die Apostel und die Ältesten kamen zusammen, über diese Rede sich zu beraten. Und Vers 22. Und es deucht oder erschien den Aposteln und Ältesten samt der ganzen Gemeinde, aus ihnen Männern zu erwählen und zu senden gen Antiochien mit Paulus und Barnabas, also die verantwortlichen Brüder. Oder nehmen wir das Alte Testament bei Mose. Josua war ja sein Diener. Aber wenn er was zu regeln war, hat Gott sich nicht an Josua gewandt, sondern an Mose. Mose, was? Oder dass auch Mose das dann geklärt hat und geregelt hat. Später, als dann Josua die Stelle des Mose einnahm, dann war er da verantwortlich, aber vorher nicht. Der Älteste, er muss auch die Qualität seiner Gemeinde verantworten. Und ich lese im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut, einem Manne, dass sich eine reine Jungfrau Christo zubrächte. Und hier sehen wir die Verantwortung, die schwere, die große, die umfangreiche Verantwortung, die Paulus in seinem Herzen trug. Ich möchte doch eine reine Gemeinde Christo entgegenführen, die wirklich rein und heilig ist. Ein Prediger aus der deutschen Gemeinde in Amerika fragte einen Prediger aus der englischen Gemeinde Gottes, weil der Prediger aus der englischen Gemeinde zeigte ihm wohl so das Versammlungshaus und so. Es wurde da, glaube ich, eine Feierlichkeit abgehalten, dass man den Saal oder das Haus gemietet hatte. Und dann fragte der deutschsprechende Prediger, wie viele Jugendliche habt ihr? Na, die Antwort war circa 50. Und wie viele sind erlöst, war die weitere Frage. Und dieser Prediger antwortete, das interessiert uns nicht. Ja, sollte das nicht unser größtes Interesse sein, dass wir doch wissen, wie viel, wenn auch nicht genau, aber doch so ungefähr wirklich bekehrt sind und wo man auch weiß, andere sind nicht bekehrt. Es scheint, dass in manchen Fällen oder in mancher Gemeindearbeit die Quantität, also die Menge, über die Qualität gestellt wird. Aber die biblische Arbeitsweise ist, da wird die Qualität über die Menge gestellt. Und die Menge ist der zweite Punkt, zweitrangig. Aber der wichtigere Punkt ist die Qualität. Dass da die gesunde Lehre verkündigt wird, dass die Geschwister gesund im Glauben sind, dass da sozusagen eine gute Qualität des Gottdienens vorhanden ist, dass die Trennung zur Welt gelehrt wird und immer wieder darauf hingewiesen wird. Und fehlt die gesunde Lehre oder auch die Wachsamkeit des Ältesten, dann wird es nicht lange dauern, bis die Welt in der Gemeinde eingekehrt ist und Dinge da auftreten, die nicht gut sind, die der Geist Gottes straft. Und die Qualität einer Gemeinde kann man auch in gewisser Weise aus dem Besuch der Bibelstunde ablesen. Was ist mir das Wichtigste? So sollte sich jeder fragen. Sind mir die Gebetsstunden der Heiligen wichtig? Und wenn du selbst in dein Leben hineinschaust, oder wenn man vielleicht manche Jugendliche mal so betrachtet, dann hat man Zeit, vielleicht für Sport den einen Abend, für manches andere den anderen Abend, aber zur Gebetsstunde, da kann man dann nicht kommen. Das ist dann vielleicht zu aufwendig. Und in manchen Gemeinden sieht es wirklich sehr, sehr traurig aus, dass da besonders von den Jugendlichen kaum welche zur Bibelstunde kommen. Und wir haben ja vorhin schon von Moody gehört, wie er betete. Also darauf ist auch immer wieder als Ältester hinzuarbeiten, das Gebetsleben, die Gemeinschaft, das Miteinander. Das ist der biblische Weg. Und wir sehen ja gleich am Anfang der Gemeinde, wie die Geschwister zusammenkamen, um zu beten und mit Ernst gemeinsam Gott anriefen. Der Älteste muss die unveränderlichen Grundsätze des Wortes Gottes beachten. Und diese Grundsätze sind uns mittels der Wirkung des Heiligen Geistes in Gottes Wort niedergeschrieben. Ich lese aus Titus 1, Vers 9. Hier habe ich den Vers nach der Timme-Übersetzung rausgeschrieben. Dazu muss er sich in Übereinstimmung mit der rechten Lehre an das bewährte Wort halten, damit er imstande ist, die gesunde Lehre zu predigen und die Widersacher zu überführen. Wir müssen uns an Gottes Wort halten, um die gesunde Lehre zu predigen. Aber nun ist es ja so, dass die Menschen sehr, sehr verschieden sind. Wir haben es mit Kindern, mit Jugendlichen, Menschen und Familienvätern mittleren Alters zu tun, mit ganz alten Geschwistern. Da kommen manchmal Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen. Es bestehen verschiedene Ortsversammlungen. Und da, zudem ist auch manche einzelne Situation so ganz verschieden. Manche Kinder Gottes haben einen gesunden Glauben. Dann gibt es wieder andere, die sind sehr, sehr gesetzlich. Wieder andere tendieren mehr zum leichtfertigen Wesen. Und deshalb ist vielleicht hier die eine Entscheidung für den Prediger nötig, die er zu treffen hat in einer Situation. Und dort ist eine andere Entscheidung richtig. Hier ist vielleicht solch ein Rat zu geben, in einem anderen Fall ist wieder ein anderer Rat zu geben, je nach dem Menschen, Alter, Kultur oder auch nach der Situation. Und Paulus war sich ja der unterschiedlichen Bedürfnisse aller Kinder Gottes durchaus bewusst. Und wir lesen da im 1. Korinther 9, Vers 20 und 21, den Juden bin ich geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich diese unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich diese ohne Gesetz sind, gewinne. Also ihm ging es stets darum, Seelen für den Herrn zu gewinnen. Seine Arbeitsweise mit den Juden war also drastisch verschieden zu der Arbeitsweise mit den Heiden. Bei den Heiden forderte er keine Beschneidung ein. Und so wollen wir das auch hier doch so sehen, dass es oft Unterschiede gibt, wo anders zu entscheiden ist. Und ich glaube, wir stimmen ja alle überein, dass wir sagen, dass wir das nicht als einen Fehler des Apostel Paulus betrachten, dass er hier so arbeitet und da auf einmal ganz anders. Aber wenn Gott sich entscheidet, entsprechend den Bedürfnissen zu handeln und das und darin auch den Bruder leitet, dann wollen wir das anerkennen, dass es eine richtige Entscheidung vor Gott war. Und das zeigt sich ja am deutlichsten in der Situation aus der Apostelgeschichte 15, daraus las ich ja schon was. Es ging ja hier um die Beschneidung der Heiden und so weiter. Und ich lese mal hier die Verse 28 und 29. Also damals, vielleicht kurz zur Erläuterung, waren ja Christen oder auch Pharisäer, die auch Christen geworden waren. Und sie haben gemeint, dass man auch die Heiden beschneiden müsse. Apostelgeschichte 15, Vers 5. Aus dieser Ursache heraus kam man nun zu einem Apostelkonzil zusammen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 15, 28. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine Beschwerung mehr aufzulegen, als nur diese nötigen Stücke, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Hurerei, auf dass ihr euch vor diesen bewahret tut, so ihr euch vor diesen bewahret, tut ihr recht, gehabt euch wohl. So sehen wir also hier wurden Grundsätze des Evangeliums dargelegt, mit denen zwei total verschiedene Kulturen nun einverstanden waren. Und der Heilige Geist zeigte ihnen, was sie tun sollten. Zum groben Ganzen könnte man sagen, achtet auf euer heiliges Leben, auf ein reines Leben. Hat vielleicht schon jemand mal gelesen, wie viel Richtlinien und jüdische Gesetze es damals bei den Juden so gab? Welche Anzahl? Schon mal jemand was davon gelesen oder nicht? Nun, ich las da einen Artikel und der bezog sich jetzt auf dieses Ereignis. Und dann heißt es da so, sie, also die Ältesten, die verantwortlichen Brüder, reduzierten die mehr als 600 Richtlinien des jüdischen Gesetzes und ihrer Kultur auf 4 Anforderungen. Ganz schön gekürzt, wenn man das so mal rechnerisch zusammennehmen will. Dass man so viele Sachen weglässt, von mehr als 600 auf einmal nur noch auf 4 Punkte kommt und sagt, das haltet mal ein, das ist jetzt erstmal für euch als Heidenchristen das Wichtigste. Sehen wir hier die große Weisheit, die auch die Brüder vom Heiligen Geist empfangen hatte, wie Gott wirkte, wie Gott arbeitete. Und aufgrund dieser Weisheit wurden viele Heiden aus Satans Bann und Götzendienst errettet. Wie Paulus schreibt, den Juden bin ich ein Juden, den Griechen ein Grieche oder so, auf dass ich ihre viele Gewinne. Und jetzt kam man so auf diesen Punkt und hat nur ganz wenige Punkte den Heidenchristen ans Herz gelegt. Darauf achtet ihr jetzt erstmal. Und ich habe ja auch schon mal so gesagt, was wäre so, wenn jetzt so Menschen ganz aus der tiefsten Sünde sich wirklich von Herzen zu Gott bekehrten. Da würde doch noch manches sein, wo wir sagen müssten, darauf hat er zu achten und darauf. Und wir würden es ihm dann mit Weisheit besser nach und nach sagen. Nicht immer gleich alles auf einmal. Denn der Mensch muss ja auch ranreifen, muss es nach und nach verstehen. Und manches haben auch schon Kinder Gottes selbst gesehen. Sie haben sich bekehrt und haben vielleicht manches noch nicht so gesehen oder beobachtet. Aber auf einmal fällt ihnen auf, aha, die Geschwister verhalten sich so und so oder kleiden sich so und so und gehen dann auch dazu über, das zu beachten. Wer meint, dass Gott zu allen Zeiten und in allen Gemeinden in gleicher Weise arbeitet, der verstößt gegen die Grundsätze des Wortes Gottes. Und solche Menschen sind manchmal schnell dabei, andere vielleicht sogar komplett zu verurteilen oder sehr zu verurteilen. Oder man denkt, ich bin ja geistlicher, aber hier aus der Apostelgeschichte können wir das so nicht feststellen. Und die Brüder haben versucht, den Heidenchristen so nach und nach zu helfen, zu einem gesunden Glauben zu kommen. Gott hat die anderen erlöst. Also wie hier in diesem Fall die Heidenchristen, sie sind sein und als Kinder Gottes anerkennen wir sie auch. Nicht alle Kinder Gottes haben den bekehrten Saulus sofort als Kind Gottes anerkannt. Sie haben sich erstmal gefürchtet und haben gedacht, aufpassen, aufpassen, vielleicht ist da eine List dahinter, dass er nur noch mehr ins Gefängnis bringen will und haben der Sache nicht getraut, dass er wirklich ein Kind Gottes war, dass er sich bekehrt hatte. Im Nachhinein können wir sagen, das war ein Fehler von den Kindern Gottes. Er war wirklich bekehrt. Er war ein Kind Gottes. Und so sollten wir alle vorsichtig sein, nicht den gleichen Fehler zu begehen wie damals die Christenheit Paulus gegenüber. Und wen Gott gereinigt hat, den dürfen wir nicht mit als unrein erklären. Oder wen Gott gereinigt hat, den erkläre du mit deinem begrenzten Blickfeld nicht als unrein. Bete für ihn und Gott wird auch das betreffende Kind Gottes weiterhelfen. Niemand hat ein vollkommenes Verständnis der Heiligen Schrift. Ist das zu viel gesagt? Nun, ich will es begründen mit Gottes Wort. Philipper 3, Vers 12. Da sagt Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Also er sagt auch von sich, dass ich schon vollkommen sei. Das kann man nicht sagen. Die unveränderlichen Grundsätze des Evangeliums beziehen sich immer auf das Herz des Menschen. 2. Korinther 3, Vers 3. Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet und geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Nach der Tim-Übersetzung gelesen, ist es doch deutlich zu sehen, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns. Ein Brief, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Herzenstafeln von Fleisch und Blut. Nun, welche Verantwortung empfand dieser große Heidenapostel vor Gott? Ich sagte es bereits, er wollte Christus eine reine Braut zuführen, eine reine Gemeinde. Er wollte, dass die Gemeinde gebaut wird, dass die Heiligen zugerichtet werden. So, wenn man einen Dachstuhl baut, werden die einzelnen Sparren und Hölzer ja zugerichtet, zugeschnitten, dass sie alle schön auch in der Spitze oben zusammenpassen. So soll auch die Gemeinde zugerichtet werden, gebaut werden zum Werk des Dienstes, und so soll der Leib Christi erbaut werden. Und Geschwister, wie herrlich wird es am großen Gerichtstag sein, wenn festgestellt wird, dass auch hier euer Ältester seiner Verantwortung gerecht wurde und ihr als reine Gemeinde vor dem Herrn als Ganzes dastehen könnt, und wo vielleicht einer unter uns, der noch ist, der ohne Heil ist, kümmere dich um die Erlösung, kümmere dich um dein Seelenheil, dass du auch einmal mit Freuden vor Gott treten kannst. Und so ist es doch wichtig, dass wir uns nach Gottes Wort ausrichten, von Seiten des Ältesten, wie auch von Seiten der Gemeinde. Und möget ihr auch als Gemeinde ein klarer Brief Christi sein. Das ist mein Wunsch, das soll auch unser Gebet sein, so wie es hier doch nach der Timme-Übersetzung heißt, ist es doch deutlich zu sehen, dass ihr ein Brief Christi seid. Es muss also immer deutlich zu sehen sein, dass wir Erlöste sind, dass wir Kinder Gottes sind. In unserem ganzen Wesen, in unserem Erscheinungsbild, in dem wie wir reden und handeln. Und so wollen wir auch hier für euch beten, für euren Ältesten, und dass er durch den Heiligen Geist geleitet wird und dass auch ihr ein Brief Christi seid, der von allen deutlich zu lesen ist. Amen.